Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Stundensendung aus Bukarest. Ich heiße Alex Gröblacher und danke Ihnen, dass Sie auch heute mit dabei sind. Gleich schalten wir über zum Funkjournal und dann gibt es unsere diensttäglichen Fixpunkte. Heute geht es eher gehoben zu. In der Feature-Reihe Enzyklopädie beleuchten wir nämlich zuerst ein kulturgeschichtliches Thema. In der Musikecke ist später Klassik dran und abschließend haben wir die Rubrik Kulturidentität vorbereitet. Wir wünschen Ihnen eine Sendung mit vielen informativen Inhalten, aber auch guter Unterhaltung und beginnen schon mit den Nachrichten.
Funkjournal.
Die ständige Wahlbehörde in Rumänien hat bekannt gegeben, dass die Parteien mit dem Sammeln von Unterschriften für die von ihnen unterstützten Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen im Mai beginnen können. Die Unterschriften dürfen ausschließlich in Echtform gesammelt werden und ein Wähler darf mehrere Kandidaten unterstützen. Zudem ist die Person, die die Liste erstellt hat, verpflichtet, am Ende der Liste eine eidesstattliche Erklärung auszufüllen, in der die Echtheit der Unterstützerunterschriften bestätigt wird. Die Führungsgremien der Sozialdemokraten und Liberalen, die die Regierungskoalition zusammen mit dem UDMR bilden, haben noch keine Unterstützung für den ehemaligen PNL-Vorsitzenden Crin Antonescu als gemeinsamen Kandidaten beschlossen. Der PSD-Vorstand hat jedoch am Dienstag immerhin die Kandidatur von Antonescu für die Präsidentschaftswahlen im Mai grundsätzlich bestätigt und beschlossen, am 2. Februar einen Parteitag einzuberufen, um endgültig über seine Kandidatur abzustimmen. Der Passagierverkehr auf den Flughäfen Rumäniens ist letztes Jahr um fast 6% gestiegen, auch bedingt durch den Beitritt zum Schengen-Raum mit den Luftgrenzen Ende März. Laut der Vereinigung der Flughäfen wurden im vergangenen Jahr über 26 Millionen Passagiere auf den rumänischen Flughäfen abgefertigt, verglichen mit 23,2 Millionen im Jahr 2023. Von den Passagieren, die nach dem Beitritt Rumäniens zum Schengen-Luftraum die Flughäfe genutzt haben, reisten 70% innerhalb des Schengen-Raums, während 30% Ziele außerhalb dieses Raums anflogen oder von dort kamen, teilte die Vereinigung der Flughäfen mit. Die 27. Ausgabe des internationalen George Enescu Festivals legt großen Wert auf kulturelle Veranstaltungen und Konzerte, die möglichst viele Menschen in ganz Rumänien erreichen sollen, erklärte der Dirigent Cristian Macellaru, künstlerischer Leiter des Festivals. Er hob hervor, dass in diesem Jahr mehrere Ereignisse gewürdigt werden, darunter der 70. Todestag von George Enescu. Das Festival findet vom 24. August bis zum 21. September statt und umfasst 80 Konzerte, darunter Sinfonien, Kammermusik, Chöre und Instrumentalensembles aus 28 Ländern. Details dazu folgen nach den Meldungen. Der amtierende Präsident Rumäniens, Klaus Johannes, hat seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump zu dessen Amtseinführung gratuliert. Rumänien, ein enger strategischer Partner der Vereinigten Staaten, wünscht ihnen viel Erfolg in diesem wichtigen neuen Mandat. Wir brauchen eine starke und lebendige transatlantische Verbindung zum Wohle unserer gemeinsamen Sicherheit und unseres gemeinsamen Wohlstands zwischen der Europäischen Union und den USA, erklärte das rumänische Staatsoberhaupt. Die Amtseinführung von Trumps zweiter Amtszeit im Weißen Haus wurde auch von den Führern der wichtigsten politischen Parteien Rumäniens begrüßt. Weitere Informationen dazu gibt es nach den Nachrichten. Nur wenige Stunden nach Beginn seiner zweiten Amtszeit als Präsident der USA hat Donald Trump das Land aus der Weltgesundheitsorganisation und dem Pariser Klimaabkommen zurückgezogen. Außerdem unterzeichnete er eine Exekutivanordnung zum Abkommen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit über die globale Steuer und forderte das Energieministerium auf, die Bewertungen für Genehmigungen zum Export von Flüssigerdgas wieder aufzunehmen. Der neue Präsident erklärte in den USA einen Energienotstand und hob mehrere Dokumente der Vorgängerregierung auf, darunter auch eines zu den Risiken der künstlichen Intelligenz. Trump schaffte außerdem die von Joe Biden verhängten Sanktionen gegen israelische Siedler ab, die Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland verübt hatten. Der Präsident forderte das Justizministerium auf, alle anhängigen Verfahren im Zusammenhang mit dem Angriff auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 einzustellen und begnadigte 1500 seiner Anhänger, die das Gebäude gestürmt hatten. Anderen erließ er die Strafen. Weiterhin erklärte Trump die illegale Einwanderung an der Grenze zu Mexiko zum nationalen Notstand, stufte Drogenkartelle als terroristische Organisationen ein und unterzeichnete ein Dokument, das die automatische Staatsbürgerschaft für Kinder illegaler Einwanderer, die in den USA geboren wurden, einschränkt. Darüber hinaus setzte er die Flüchtlingsprogramme für 4 Monate aus, was zur Stornierung von Flügen in die USA für über 1600 Afghanen führte, darunter auch Angehörige von US-Soldaten. Soweit die Meldungen.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit unseren beiden aktuellen Beiträgen. Rumänische Politiker begrüßen einhellig die Rückkehr von Donald Trump an die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten. Bogdan Matej hat die Details. Niemand auf der Welt blieb gleichgültig gegenüber der Rückkehr des Republikaners Donald Trump in die Rolle, die er so sehr liebt und die ihm 4 Jahre lang fehlte. Präsident der Vereinigten Staaten und damit mächtigster Mann der Welt. Auch die politische Klasse in Bukarest macht hier keine Ausnahme und überbot sich mit Glückwünschen anlässlich von Trumps Rückkehr ins Weiße Haus. Laut dem amtierenden Präsidenten Klaus Johannes wünscht Rumänien als enger strategischer Partner der Vereinigten Staaten dem amerikanischen Staatschef viel Erfolg in seiner wichtigen neuen Amtszeit. Wir brauchen eine starke und lebendige transatlantische Verbindung im Interesse unserer gemeinsamen Sicherheit und Prosperität, schrieb Johannes auf der Plattform X. Auch der nach Verfassung zweithöchste Staatsvertreter Rumäniens, der liberale Senatspräsident Ilie Bolojan, wünschte Präsident Trump Erfolg in seiner neuen Amtszeit und äußerte seine Überzeugung, dass die Freundschaft zwischen den beiden Ländern weiter gestärkt wird. Die Rückkehr von Trump ins Weiße Haus sei ein historischer Moment, der sich auch positiv auf Rumänien auswirken werde, sowohl in Bezug auf die Sicherheit als auch auf bedeutende Investitionen, erklärte wiederum der sozialdemokratische Premierminister Marcel Ciolacu. Aus der Opposition heraus sagte die Vorsitzende der USR Elena Lasconi, dass ein neues Kapitel in der Geschichte der Vereinigten Staaten beginne und Amerika für Rumänien eine wichtige Stütze in Fragen der nationalen Sicherheit darstelle. Abgesehen von den einhellig festlichen Botschaften der rumänischen Politiker berichtet die Presse in Bukarest, dass der einzige einheimische Parteiführer, der zu den Zeremonien in Washington eingeladen wurde, der Vorsitzende der nationalistischen AUR, George Simion, war. Er nahm als Vizepräsident der europäischen Konservativen und Reformer teil, einer politischen Familie, die durch klare ideologische Affinitäten mit den US-Republikanern verbunden ist. Andernfalls, so Kommentatoren, habe Rumänien keinen Grund zur Sorge über die neue Trump-Ära, da die beiden Länder NATO-Verbündete seien und über eine bilaterale strategische Partnerschaft verfügten, die sie weiter ausbauen könnten. Analysten erinnern zudem daran, dass Rumänien während Trumps erster Amtszeit zu den ersten verbündeten Ländern gehörte, die der Forderung des Weißen Hauses nachkam, die Verteidigungsausgaben auf 2,5% des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen. Ein weiterer Vorteil sei, dass Rumänien den Großteil seiner militärischen Anschaffungen aus den Vereinigten Staaten bezieht. Zudem habe Bukarest ein Darlehensabkommen über $920 Millionen zur Modernisierung seiner militärischen Fähigkeiten unterzeichnet. Ein Teil dieses Geldes werde in rumänische Waffenfabriken fließen, wodurch Rumänien zum einzigen Hersteller von Munition für Abrams-Panzer in Europa werde.
Es geht weiter im Funkjournal von Radio Rumänien International. Im Jahr 2025 jährt sich der Todestag des großen rumänischen Komponisten George Enescu zum 70. Mal. Über die Vorbereitungen für das George Enescu Festival 2025 berichtet Stefan Stoika in seinem Beitrag. Ich bin Florian Lungo und bringe Ihnen die deutsche Fassung. Die Musikgala wird in diesem Jahr das internationale George Enescu Festival zum absoluten Höhepunkt haben. Die diesjährige Ausgabe findet zwischen dem 24. August und dem 21. September statt und wird eine besondere sein, denn sie wird 7 Jahrzehnte nach dem Tod des großen rumänischen Komponisten stattfinden. Jedes Festival und die Gründung des Festivals selbst dienten dazu, Enescus Musik und sein Genie auf eine wichtigere und sichtbarere globale Ebene zu stellen. Und so machen wir auch weiter. Dieses Jahr haben wir viele von Enescus Kompositionen im Programm. Es wird auch Neues aus Enescus Kompositionen auf dem Festival zu hören sein, betonte der künstlerische Leiter des Festivals, der Dirigent Christian Marcellaru. Ihm zufolge liegt der Schwerpunkt der 27. Ausgabe auf kulturellen Veranstaltungen und Konzerten, und zwar so viele wie möglich in ganz Rumänien und für alle Rumänen. Andererseits ist eine Reihe von Jubiläen und Gedenktagen angekündigt. 50 Jahre seit dem Tod von Schostakowitsch, 150 Jahre seit der Geburt von Maurice Ravel, 100 Jahre seit der Geburt des Dirigenten Marin Constantin, dem Schöpfer des Madrigalchors, 100 Jahre Tätigkeit des dänischen Nationalen Sinfonieorchesters, 45 Jahre seit der Gründung der Bremer Kammerphilharmonie und 70 Jahre seit der Gründung der Siebenbürgischen Philharmonie in Cluj-Napoca, zu Deutsch Klausenburg. Das internationale George Enescu Festival ist ein internationaler Bezugspunkt für künstlerische Exzellenz, sagte die Kulturministerin Natalia Intotero. Sie ist der Ansicht, dass das George Enescu Festival viel mehr ist als ein einfaches künstlerisches Ereignis. Es ist ein Symbol für den kulturellen Wert Rumäniens und eine Gelegenheit, das Erbe eines Genies der klassischen Musik, George Enescu, zu feiern. Die Kulturministerin drückte ihre Zufriedenheit darüber aus, dass bei der diesjährigen Ausgabe Bildungsaktivitäten für Studenten, Schüler und junge Künstler in Form von Praktikumsprogrammen, Schulungen und Meisterkursen unterstützt werden. Der Bürgermeister der Hauptstadt, Nicu Șordan, erklärte, es sei für Bukarest eine große Freude, dieses Festival aufzurichten. Es ist eines unserer Anliegen, kulturelle, akademische und sportliche Veranstaltungen zu fördern, damit Bukarest zu einer Marke für diese Art von Veranstaltungen wird. Das Enescu Festival wird in der rumänischen Kulturlandschaft gebraucht, weil es einen Standard vorgibt und die anderen Kulturakteure verpflichtet, sich an diesen Standard zu halten, erklärte der Bürgermeister der Hauptstadt. Die 27. Ausgabe des Enescu Festivals verspricht, eine der größten organisatorischen Herausforderungen zu werden. 80 Sinfonie-, Kammermusik-, Chor- und Instrumentalensembles mit 2 bis 10 Musikern aus 28 Ländern werden nach Bukarest und ins Land kommen, davon 18 aus Rumänien, 9 aus Deutschland, 6 Ensembles europäischer Projekte, gefolgt von Ensembles aus Frankreich, Großbritannien, Italien, der Schweiz, Spanien, Polen, Österreich, Dänemark, Estland, Litauen oder Lettland. Während des Festivals finden außerdem rund 50 Konzerte und Liederabende im Land statt.
Sie hören Radio Rumänien International.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Die Festung Soroca ist eine moldawische Festung auf dem Gebiet der Republik Moldawien, in der Nähe der Stadt Soroca, im gleichnamigen Bezirk. Sie stammt aus dem 16. Jahrhundert. Sie hören diesbezüglich einen Beitrag verfasst von Eugen Kojokariu und Ion Puikan. Am Mikrofon begrüßt Jadina Olaru. Die wenigen archäologischen und dokumentarischen Hinweise auf die Festung Soroca zeigen, dass sie vom moldawischen Herrscher Stefan cel Mare, deutsch Stefan dem Großen, im Jahr 1499 erbaut und vom Herrscher Petru Rareș Mitte des 16. Jahrhunderts aus Stein wieder aufgebaut wurde. Die Festung war ein strategischer Verteidigungspunkt im mittelalterlichen Moldawien, eine Grenze vor der Furt über den Dniester, ein Handelszentrum, das durch die Befestigungsanlagen der Festung verteidigt wurde und ein wirtschaftliches Zentrum der gesamten Region Soroca. Auch der Name Soroca hat eine Geschichte und eine Bedeutung. Einige dokumentarische Quellen erklären seinen Ursprung aus dem Wort Sarak, deutsch arm. Sorok oder Sokotale, deutsch Abrechnung, hat die Bedeutung einer festen Frist, eines Datums für die Durchführung einer Handlung oder für die Erfüllung von Verpflichtungen. Eine Grenze, ein Rand, eine Kante, eine Vorschrift. Andere Quellen sprechen von der Herkunft des Namens Soroca von Sora Sorica Soare, den angeblichen Namen der ersten Besitzer des Grundstücks in der Aue des Flusses Nistru, wo später die Festung errichtet wurde. Dumitru Ungureanu, der Museograf und Führer der Soroca-Festung, erzählt uns von den Ursprüngen der Festung und den archäologischen Annahmen dazu.
Istoria este parțial cam ascunsă, fiindcă prima atestare a cetății de fapt aveam abia la 12 iulie 1499.
Die Geschichte ist teilweise etwas verschleiert, denn die erste Erwähnung der Festung erfolgte erst am 12. Juli 1499 in einem Friedensvertrag zwischen Johannes Albert und Stefan dem Großen. Im Brief von Hirlau, in dem der damalige Rat des Landes genannt wird, ist ein hoher Beamter von Soroca, Koste, aufgeführt, der bezeugt, dass die Festung von Soroca im Jahr 1499 bereits existierte. Aber leider weiß niemand, wie viel früher sie gebaut wurde. Was wir wissen ist, dass sie vor der steinernen Burg, die wir jetzt sehen, aus Holz und Erde gebaut war. Was die steinerne Festung betrifft, sind die Historiker geteilter Meinung. Einige sind der Meinung, dass es sich um die alte Holz- und Erdfestung aus dem Jahr 1499 handelt, während die steinerne Festung nach ihrer Auffassung erst nach 1543 entstehen sollte. Wir haben einen Brief vom Fürst Petru Vodărareș, dem Sohn Stefan des Großen, der sich an einen treuen Handwerker aus Bistrița wandte und ihn bat, zu kommen und an der Festung Soroca zu arbeiten. Nur stimme ich damit nicht ganz überein. In den letzten Stadien der Archäologie finden wir Münzen aus der Regierungszeit von Bogdan dem Dritten, also etwas früher als die Regierungszeit von Petru Vodărareș. Und außerdem wird die Festung 1512 in einem weiteren Brief Bogdans erwähnt, der sie in lateinischer Sprache als solche bestätigt. Er schreibt über das Castrum Nostru Sorocano. Das heißt, hier steht unsere Burg von Soroca, die uns vor den Heiden schützt. Bogdan wusste also 1512 wahrscheinlich, dass Soroca klein war und eher einer Burg als einer Festung glich. Zweitens stellen Sie sich folgende Frage. Wie oft haben Sie schon Holzburgen gesehen? Als es eine Holzburg war, wurde sie nicht mehr Burg genannt. Hölzerne Befestigung vielleicht, teilweise aus Stein. Heißt das, dass die steinerne Festung 1512 schon da war und niemand weiß bis zum heutigen Tag, in welchem Jahr sie gebaut worden wäre? Es gibt einen Pfarrer, Rozo Melete, der uns erzählte, dass ein Beamter, der die Festung von Soroca besuchte, einen Gedenkstein mitnahm, auf dem das Jahr stand, in dem die Festung von Soroca errichtet und gebaut wurde. Und einen Handwerker, der hauptsächlich, um es korrekt auszudrücken, ein Bauleiter war, der an der Errichtung der Festung von Soroca beteiligt war. Es ist nur so, dass der Stein unauffindbar geblieben ist und wir bis heute nicht wissen, wo er sich befindet. Die Festung von Soroca hat eine ungewöhnliche Form und eine innovative Aufteilung für die Zeit, in der sie gebaut wurde. Dumitru Ungureanu spricht mit uns über all diese Aspekte.
Felul în care este construită cetatea de Soroca este din nemai întâlnit în toată lumea.
Die Art und Weise, wie die Festung Soroca gebaut ist, ist einzigartig auf der Welt. Die Architektur der Festung Soroca ist der Architektur Italiens sehr ähnlich. Vor allem, wenn man ihre Dimensionen betrachtet. Die Größe der Festung Soroca entspricht den 100 Stufen, die in der italienischen Architektur am häufigsten vorkommen. Außerdem wird das goldene Gesetz der Teilung angewandt. Die Türme befinden sich in einem gleichen Abstand von jeweils 13 Metern. Darüber hinaus gibt es in der Soroca-Festung eine Reihe von Arbeiten, die in den mittelalterlichen moldawischen Festungen nicht vorhanden waren. Zum Beispiel gibt es in jedem der 4 runden Türme der Festung ein Badezimmer, eine Toilette für den Komfort der Soldaten, mit einem normalen Abwassersystem. Man muss wissen, dass Abwassersysteme im mittelalterlichen Moldawien in der Architektur erst im 17. Jahrhundert auftauchen, nicht im 15. und frühen 16. Jahrhundert. Im oberen Stockwerk der Festung Soroca befindet sich der Weg der Wachen. Auch hier handelt es sich um eine Neuerung, denn keine Festung verfügte über einen 360-Grad-Flur der Wachmänner. Dank des Wegs der Wachen schossen sie von dort oben mit Bögen. Wer von oben mit dem Bogen schoss, hatte einen Vorsprung von einigen Dutzend Metern. Man konnte auch mit Kanonen von oben schießen. Wer von oben schoss, hatte wiederum ein paar Dutzend Meter Vorrang. Der Stein, aus dem die Festung Soroca gebaut ist, ist Mergel, ein sehr feiner Stein. Und wenn jemand versuchte, die Steinmauern mit einer Kanonenkugel zu treffen, wehrte der Stein den Schlag ab. Deshalb finden wir sie auch nach so langer Zeit noch in so gutem Zustand. Die Festung von Soroca wurde nie ruiniert. Ihre Authentizität liegt bei 70-75%, was die am besten erhaltene Festung aus dem mittelalterlichen Moldawien bis heute darstellt. Die Festung von Soroca wurde in jüngster Zeit, nach dem Austritt Moldawiens aus der Sowjetunion, wieder aufgebaut und durch spezielle Projekte wie dieses restauriert.
Ambele proiecte de restaurare, după ce se termină perioada Uniunii Sovietice,
beide Restaurierungsprojekte wurden nach dem Ende der Sowjetunion realisiert. Eines davon von 2013 bis 2015 und ein weiteres von 2021 bis 2023. Und dieses letztere wurde von der Europäischen Union finanziert. In der ersten Restaurierungsphase wurde der rechteckige Eingangsturm vollständig erneuert und die Dächer über allen Türmen wiederhergestellt. In der letzten Restaurierungsphase wurde das Mauerwerk der Zitadelle von Soroca verstärkt, indem Kalksandmörtel zwischen die Steine eingebracht wurde. Danach wurde das Mauerwerk der Festung gewaschen. Deshalb höre ich zurzeit oft den Satz, dass die Festung wie neu aussehe. Das stimmt aber nicht. Sie wurde nur nach dem Brand, der eine Rauchspur auf den Mauern der Soroca-Festung hinterlassen hat, gewaschen.
In der heutigen Tourismus-Rubrik Reiseland Rumänien stellen wir Ihnen die westrumänische Stadt Oradea vor. Sie hören einen Originalbeitrag von Stefan Baciu. Am Mikrofon ist Anna Nedelea. Oradea liegt nicht weit von der ungarischen Grenze entfernt und ist eine der großen Städte Rumäniens und ein attraktives Reiseziel zu jeder Jahreszeit. Oradea zeichnet sich durch seine zahlreichen Jugendstil- und Sezessionsgebäude aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Aus diesem Grund ist die westrumänische Stadt auch als Jugendstil-Hauptstadt bekannt. Besonders attraktiv für Touristen sind nicht nur die architektonischen Sehenswürdigkeiten, sondern auch die zahlreichen Veranstaltungen, die von der Stadtverwaltung organisiert werden. Da die Winterferien näher rücken, wird Oradea auch den Weihnachtsmarkt organisieren. Alexandru Chira, Leiter des Vereins Visit Oradea, kommt zu Wort mit Einzelheiten. Der Plan der Stadtverwaltung besteht darin, die Fußgängerzonen im historischen Stadtzentrum so weit wie möglich zu erweitern. Es handelt sich in der Tat um ein viel größeres Gebiet, das entlang der Ufer des Flusses Crișul-Repede verläuft. Eine neue Promenade wird bald für Naturliebhaber und Spaziergänger geöffnet sein. Wir werden den Weihnachtsmarkt auf dem Siegesplatz und dem Ferdinandplatz ausdehnen und einige der Konzerte, die, sagen wir, dynamischer sind, werden auch in anderen Fußgängerzonen der Stadt stattfinden, und zwar in zwei der wichtigsten Fußgängerzonen von Oradea. Außerdem wird der Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Überraschungen aufwarten. Es gibt ein Riesenrad mit Panoramablick, eine Eisbahn, die vor dem Theater aufgebaut wird. Der Weihnachtsmann kommt jedes Wochenende in das kleine Häuschen, das eigens für ihn am Siegesplatz gebaut wird. Auch bei den Transportmitteln wird es Überraschungen geben. Manchmal kommt er mit einer alten Straßenbahn, manchmal mit einer Kutsche. Ein emblematisches Gebäude im Jugendstil ist der Palast Vulturul Negru, der Schwarze Falke, der sich auf dem Hauptplatz von Oradea befindet. Er besteht aus drei Gebäuden und verfügt über eine Y-förmige Passage mit Cafés und Geschäften und kann als Ausgangspunkt für die Erkundung des Stadtzentrums dienen. Alexandru Chira dazu. Wir gehen weiter zum Rathauspalast. Der Rathauspalast von Oradea ist ebenfalls für Besucher geöffnet. Damit meine ich den Ehrensaal und den Hauptsaal, in dem die wichtigsten Sitzungen der Stadtverwaltung abgehalten werden, den Traian Moșoiu-Saal. Dann die Kirche mit dem Mond, die über den in Europa einzigartigen Mechanismus verfügt, der die Mondphasen nachbildet und der auch in diesem Jahr nach so vielen Jahrhunderten noch voll funktionsfähig ist. Und die Paläste im Jugendstil und im Sezessionsstil, die die beiden Seiten des Platzes umschließen. Die Touristen erleben hier die einzigartige Atmosphäre des Siegesplatzes, der Partymeile der Stadt, sagte unser Gesprächspartner. Die mittelalterliche Festung, die sich etwas weiter vom Stadtzentrum entfernt befindet, und die Sion-Synagoge, die 1878 gebaut wurde, sind ebenfalls einen Besuch wert. Vor dem Zweiten Weltkrieg machten die Juden etwa 35% der Bevölkerung von Oradea aus. Die Sion-Synagoge wurde vor kurzem saniert und ist heute ein Kulturzentrum ebenso wie das Museum der jüdischen Geschichte von Oradea.
Sie hören Radio Rumänien International.
Und weiter geht es bei Radio Rumänien International mit klassischer Musik. Der Komponist und Pianist Radu Paladi wurde 1927 in Storoschinez, einer Stadt auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, geboren. Er ist 2013 im Alter von 86 Jahren gestorben. Aus seinem für die rumänische Musikgeschichte repräsentativen Werk haben wir zunächst einen Auszug aus dem Klavierkonzert in C-Dur, dritter Teil, Toccata Vivo, der im Juni 2021 vom Sinfonieorchester der Württembergischen Philharmonie Reutlingen mit dem Dirigenten Eugen Zigan am Pult und dem Pianisten Olivier Trintl als Solisten aufgenommen wurde, ausgewählt.
dieser diskografischen Sequenz laden wir Sie ein, einen Auszug aus Radu Paladis Violinkonzert in E-Moll, erster Teil Largo Allegro, in der Vision der Künstlerin Nina Carmon mit dem bereits erwähnten Sinfonieensemble der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, ebenfalls mit dem Dirigenten Eugen Zigan am Pult zu hören, ein Druck aus demselben Jahr 2021 für dasselbe Musikalbum.
hören Radio Rumänien International. Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Sie hören das deutsche Programm von Radio Rumänien International. Die Jahreswende bietet Anlass zur Bilanz. Wir schauen auf ein recht kompliziertes und volles Jahr 2024 zurück. Zeitgleich aber blicken wir hoffnungsvoll auf das Jahr 2025, von dem wir uns wünschen, dass es besser als sein Vorgänger ausfallen wird. Vor allem aber wünschen wir uns Gesundheit, Stabilität und Frieden. Und das wünschen sich auch die Vertreter der verschiedenen Institutionen in Temeschwar, im Banat und Rumänien, die ihre bedeutendsten Projekte für 2025 ansprechen. Sie hören die Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen, heute mit dem zweiten Teil des Beitrags von Adrian Ardelean von Radio Temeschwar.
Infolge der Kommunalwahlen 2024 konnte der bundesdeutsche Bürgermeister der Stadt Temeschwar, Dominik Fritz, ein neues Mandat für sich gewinnen und gegen Ende des Jahres erhielt er auch die rumänische Staatsbürgerschaft. Für 2025 wünscht er sich und den Temeschwarern, dass die Herausforderungen des neuen Jahres gut gemeistert werden.
Liebe Temeschwarinnen und Temeschwarer, ich hoffe, Sie haben einen guten Rutsch gehabt und schöne Weihnachtsfeiertage. Ich wünsche Ihnen seitens der Stadt Temeschwar alles Gute für dieses neue Jahr. Es sind keine leichten Zeiten, weder in der Wirtschaft noch in der Politik. Und sicher auch gibt es bei Ihnen zu Hause einige Herausforderungen zu meistern. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen, dass Sie das schaffen. Und ich wünsche Ihnen viel, viel Energie, Freude und Glück im neuen Jahr 2025.
Das Jahr nach der europäischen Kulturhauptstadt war ein volles für die Kultureinrichtungen der Stadt Temeschwar und auch 2025 soll es im gleichen Tempo weitergehen. Das Deutsche Staatstheater Temeschwar bereitet neue Premieren vor und erarbeitet weitere publikumsorientierte Projekte, sagt Intendant Lucian Vorschandan.
Das vergangene Jahr war im Deutschen Staatstheater ein volles Jahr. Wir hatten 4 Premieren für Groß und Klein und wir waren mehr als sonst auf Festivals präsent. Wir waren viel unterwegs, von Hermannstadt bis nach Iași und in Satmar und in Klausenburg und in Bukarest. Dann gab es die Deutschland-Tournee mit Menschen zu verkaufen in Karlsruhe und Berlin. Es war viel los im Deutschen Staatstheater. Es war auch das Jahr, in dem wir neue Kollegen im Ensemble begrüßen konnten. Ich nenne den neuen künstlerischen Leiter Clemens Bechtel, aber auch die neue Hausregisseurin Iris Kovac, sowie auch den vormaligen Kollegen, der wieder ans DSDT gekommen ist, Radu Vulpe. Im neuen Jahr gehen einige Projekte weiter. Neues steht auch an. Zum einen wird an einer neuen Premiere gearbeitet, die Präsidentinnen von Werner Schwab, inszeniert von Iris Kovac. Ein neues Projekt mit zeitgenössischen Theaterstücken, die als szenische Lesungen gezeigt werden, beginnend mit dem Frühsommer 2025, soll beginnen, angeleitet von Clemens Bechtel. Hinzu wird auch ein neues Kindertheaterstück kommen und hoffentlich eine neue Musicalproduktion. Nicht zuletzt sei die Tatsache erwähnt, dass wir die Jugendarbeit fortsetzen wollen. Das deutschsprachige internationale Schul- und Jugendtheaterfestival ist schon eine feste Größe. Das ist schon fix geplant in diesem Frühjahr in Zusammenarbeit mit dem Nikolaus-Renau-Lyzeum und ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Nikolaus-Renau-Lyzeum das Lange Nil-Wochenende. Mit diesen beiden Projekten, aber auch mit anderen mehr, öffnen wir uns stärker dem jungen Publikum gegenüber und wollen dieses noch stärker an dieses Theater heranführen. Es stehen also viele Projekte an, nicht zuletzt auch die Tatsache, dass zu all dem zeitgleich die Vorbereitungen laufen für die internationale Ausschreibung zur Festlegung des Entwurfs unserer neuen Spielstätte, des künftigen Ateliersaals in der Fabrikstadt. Dazu sind wir schon seit letztem Jahr eng mit dem Architektenverband Rumäniens im Gespräch und diese internationale Ausschreibung soll in diesem Jahr zu einem Ergebnis führen und am Ende dieser Etappe wird man einen Entwurf darüber haben, wie der neue Saal eines Tages aussehen wird. Den Mitarbeitern, den Kollegen sowie auch dem Publikum des Deutschen Staatstheaters wünsche ich beste Gesundheit. Es möge ein schönes und auch theaterreiches neues Jahr sein und dass sie weiterhin Gefallen haben an dem, was wir machen und dass sie mindestens in ähnlichem Maße wie bisher unsere Säle füllen, ob hier in unserem Haus oder auf Gast- oder Festspielen, wo wir präsent sind.
In Temeswar führen alle Wege in die Oper. Die Vorstellungen sind gut besucht und in den Pausen spricht man im Foyer mehrere Sprachen, sagt Intendant Christian Rudig. Für 2025 wünscht er sich, dass das Publikum auch weiterhin Bereitschaft zeigt, nachdem der Magen voll ist, etwas auch für die eigene Seele zu tun.
Erstens einmal gab's zwei Pandemiejahre, dann kam die europäische Kulturhauptstadt und ich kann nur sagen, wir haben davon profitiert, trotz der grauen Haare. Die Kulturmanager werden mich sicher verstehen. Was ich unter dem Strich als Pluspunkt wirklich betrachte, ist, dass der Opernsaal voll ist, dass man mehrere Sprachen auf dem Korridor in den Pausen spricht und dass das junge Publikum in die Oper kommt. Ob es unser Verdienst ist, ob es der Verdienst der Kulturhauptstadt ist, ob es der Kunsttourismus ist, inwieweit, in welchen Prozenten kann ich es nicht abmessen, aber immerhin unter dem Strich ist das alles passiert und dauerhaft. Also ich sage nur, ja, nach allem Adrenalin, das da geflossen ist, sage ich unter dem Strich, ja, es war gut. Naja, in Temeswar führen alle Wege in die Oper und Oper ist ein Reigen der Musen um den Gott Apollon. Also wünsche ich uns allen, dass wir, wenn der Magen stimmt, nicht vergessen, was für die Seele zu tun. Auch mit der Oper und mit viel Oper. Ich wünsche uns allen Gesundheit, ein schönes Ballett, Operetten, Musical und Opernrepertoire und langes Leben.
Auch das Deutsche Kulturzentrum Temeswar blickt auf ein erfolgreiches und volles Jahr 2024 zurück. 2025 sollen neue interessante Projekte hinzukommen, sagt Geschäftsführerin Mona Pecek, die bereits jetzt zu Beginn des neuen Jahres das Publikum dazu einlädt.
Das größte Projekt, das wir organisiert haben, das war die Ausstellung im Kunstmuseum Anfang des Jahres, März, April, Paula Modersohn-Becker und die Worpsweder. Das haben wir zusammen mit dem Regionalbüro IFA, mit Theodora Talhosch organisiert und mit dem Kunstmuseum, konkret mit Andrea von Enne. Sehr wichtig für das Temeswarer Publikum, weil Paula Modersohn-Becker noch nie gezeigt wurde in Temeswar und ist auch nicht so bekannt, obwohl sie für die deutsche und für die europäische Kunst eigentlich sehr wichtig ist, denn sie hat sich als erste Frau und als erste Künstlerin innerhalb dieser ganz wichtigen Künstlerkolonie in Worpswede der Avantgarde und dem Modernismus gewidmet. Ein nächstes Projekt, das sehr wichtig im Kontext von Temeswar 2024 ist, ist das Projekt Aufarbeitung DDR und Rumänien in der Gedächtniskultur. Das ist ein Projekt, das von der Deutschen Botschaft initiiert wurde und war Teil des Programms 35 Jahre Freiheit, das der rumänischen antikommunistischen Revolution in Temeswar gewidmet ist. Das war also Teil dieses Programms. Dieses Jahr sind wir noch im Kafka-Jahr. Weil wir aber nicht alles organisieren konnten, was wir an Kafka angeboten bekommen haben dieses Jahr, werden wir das ein bisschen verlängern. Aber Kafka ist ja immer aktuell, also das wird kein Problem sein, wenn wir auch 2025 Kafka-Projekte machen werden. Und zwar planen wir eine Inszenierung des Briefes an den Vater. Das ist eine Inszenierung des jüdischen Theaters in Bukarest mit Mircea Dragoman in der Rolle von Kafka. Und ein anderes gewaltiges, würde ich sagen, Jubiläum im nächsten Jahr wird Thomas Mann sein, 150 Jahre seit seiner Geburt. Und wir werden bestimmt auch etwas in diesem Sinne haben. Wir planen auch noch eine Fotografieausstellung mit Werken von Sibylle Bergemann. Es ist ebenfalls eine IFA-Ausstellung wie die Paula Modersohn-Becker in diesem Jahr. Sie sollen natürlich unsere Veranstaltungen besuchen, falls Sie Bedarf haben an der Besserung der deutschen Sprache, sind Sie natürlich willkommen in unseren Kursen. Und ja, eigentlich an alle, nicht nur Kulturliebhaber, wünsche ich viel Weisheit.
Die rumänisch-deutsche Kulturgesellschaft Temeswar ist die Trägerinstitution des Deutschen Kulturzentrums. Auch im neuen Jahr 2025 wird sie das bleiben und interessante Projekte im Sinne des Rumänisch-Deutschen durchführen, sagt die Vorsitzende Anna Maria Dascălu-Romițan.
Rückblickend auf ein schönes, volles Jahr, das wir hinter uns lassen, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gesundes, glückliches neues Jahr. Und ich bedanke mich für Ihre Unterstützung bei all unseren Veranstaltungen. Die Rumänisch-Deutsche Kulturgesellschaft nimmt sich auch im nächsten Jahr vor, das Deutsche Kulturzentrum Temeswar zu unterstützen, aber auch kulturell im Sinne des Rumänisch-Deutschen neue Veranstaltungen zu organisieren, auch mit unseren Partnern auf lokaler Ebene und regionaler Ebene und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie uns auch in diesem Jahr zur Seite standen.
Die Projekte der deutschen Kultur in Rumänien unterstützte auch das Institut für Auslandsbeziehungen IFA Stuttgart durch sein Regionalbüro für Rumänien, Ungarn, Serbien und der Ukraine in Temeswar. Und das soll 2025 fortgeführt werden, so IFA-Regionalkoordinatorin Theodora Talhoș.
Das vergangene Jahr war in vielerlei Hinsicht herausfordernd und von unerwarteten Wendungen geprägt. Es stellte uns vor schwierige Aufgaben, die uns oft an unsere Grenzen brachten. Doch gerade diese Prüfungen haben uns stärker und resilienter gemacht. Mit Blick auf das neue Jahr wünsche ich Ihnen, dass es mit neuen Chancen, positiver Entwicklung und vor allem Gesundheit gesegnet ist. Möge 2024 für Sie und Ihre Familie ein Jahr des Friedens und der Freude werden.
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist hiermit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle. Unsere Morgensendung mit einer Dauer von fast einer halben Stunde ist um 7 Uhr UTC zu empfangen, auf der Frequenz 11.620 kHz. Am Nachmittag bringen wir die erste Stundensendung des Tages ab 15 Uhr UTC auf 15.250 kHz. Unsere letzte Sendung des Tages, die ebenfalls eine knappe Stunde dauert, können Sie um 19 Uhr UTC auf 7.235 kHz hören. In digitalen Streaming-Formaten sind wir auch über Links auf unserer Internetseite www.rri.ro sowie auf üblichen Plattformen zu hören. Aufnahmen der Sendungen stellen wir ebenfalls ins Internet ein. Sie sind abrufbar beim Anbieter SoundCloud. Die Sendungen von Radio Rumänien International empfangen Sie auch über den Satelliten Eutelsat 16A, 16 Grad Ost, senkrechte Polarisierung, auf der Frequenz 11.512 MHz, Symbolrate 29.950, Standard DVB S2, Modulation 8 PSK, Audio PID 510. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.